Ja, nachdem wir jetzt schon einige Male über die Liebe gesprochen haben, wie wichtig die Liebe ist und wie grundlegend die Liebe ist, gehen wir einfach weiter. Die Liebe ist nicht das Ziel, aber sie ist sehr nötig. Ja, wie es in 1. Korinther 8 schon heißt, Erkenntnis bläht auf, aber Liebe baut auf. Es geht heute mehr um das Aufbauen. Ich möchte heute mit euch Gemeinschaft haben über das Ziel der Liebe, nämlich die Liebe möchte aufbauen. Ja? Und hier heißt ja auch in Epheser, gell? Aus welchem der ganze Leib zusammengefügt wird und dann zur Auferbauung seiner selbst dient. Ja, bevor wir da über den Aufbau sprechen, möchte ich eine kleine Skizze an die Tafel machen. Es gibt so eine Lücke, da komme ich durch. Wenn man das Wort Errettung nimmt, ja, das Wort Errettung hat verschiedene Bedeutungen. Wenn man zum Beispiel Apostelgeschichte 4 anschaut, Apostelgeschichte 4, Vers 12, da geht es um eine ganz spezielle Errettung. Ja. Apostelgeschichte 4, Vers 12, wir kennen ja alle diesen Vers, da sagt Petrus, und in keinem anderen ist die Errettung. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Petrus spricht hier von einer Errettung, die sehr, sehr grundlegend ist. Und jetzt kommt mein Bild. Am Anfang meines Lebens, das ist meine Zeittafel, das hier ist die Zeit, mein Leben. Und dann gibt es in meinem Leben einen Bereich des Lebens und des Todes. Und jeder Mensch beginnt im Jahr Null und er beginnt eigentlich im Tod. Wir kommen lebendig scheinbar, aber wir sind eigentlich tot. Das Wort offenbart uns, jeder neue Mensch, der geboren wird, ist eigentlich ein alter Mensch. Und jeder Mensch, der neu auf die Welt kommt, dem fehlt das Leben. Und jeder Mensch braucht die Errettung. Ja, und das spricht jetzt hier Paulus an, Petrus. Er sagt, er will erretten, und zwar aus dem Tod heraus. Ja, also ich bin hier von jetzt hier. Und dann wandere ich ein paar Jahre, bei mir waren es etwa 21 Jahre. Und dann bin ich mit 21 Jahren aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Lob den Herrn. Wie alt warst du, Heinz?
Ja, ich würde sagen, mit 21 herum war ich.
Was ist aber 21?
Ich wusste halt, ich bin von da in die Grenzen geraten.
Genau. Alexander, bei dir? 31. Also, aber relativ doch am Anfang unseres Lebens kommt dieser Schritt aus dem Tod in das Leben hinüber. Naja, wenn du 70, 80 wirst, ist doch 30 am Anfang, oder? Okay. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Dieser Schritt ändert alles. Zuvor warst du tot, jetzt hast du Leben. Zuvor warst du unter dem Gericht, jetzt bist du nicht mehr unter dem Gericht der Verdammnis. Zuvor warst du unheilig, jetzt bist du geheiligt. Zuvor warst du sogar ein Feind Gottes, jetzt wirst du zu einem Kind Gottes. Das ist doch schon mal wunderbar. Und das allein ist schon sehr erfreulich und da kann man sich wirklich den ganzen Tag schon freuen. Aber die Bibel zeigt uns, das ist noch nicht alles. Es geht nicht darum, dass wir vom Leben vom Tod in das Leben hinübergehen und dann ist finito. Dann leben wir und dann ist irgendwie das Ziel schon erreicht. Die Bibel zeigt uns, es gibt noch eine weitere Stufe der Errettung. Das zeigt sie uns im Petrusbrief. Petrus kennt sich da sehr gut aus. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Das ist auch ein Vers, der wirklich sehr bekannt ist. Du willst vorlesen, Thomas? Ja, gut, danke.
Ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, die Errettung eurer Seele.
Hier wird davon gesprochen, es gibt eine zweite Errettung. Hier wird nicht gesprochen, es ist eine Errettung vom Tod ins Leben, sondern hier geht es um die Seele. Das heißt, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, vom Tod ins Leben zu kommen, das war eine Sache von eigentlich ein paar Minuten. Das war, irgendwann mal war mir klar, ich brauche die Errettung, und dann habe ich den Schritt getan und ich habe mich zum Herrn gewendet, habe um Vergebung gebeten und habe sein Leben aufgenommen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt geht es um die Errettung des Lebens, der Seele. Und diese Errettung der Seele braucht Zeit. Und wie diese Errettung verläuft, hängt von mir ab. Es gibt manche, da gibt es eine ganz langsame Errettung. Es gibt manche, na, ich will es nicht so viel hinmalen, aber ihr könnt es euch vorstellen, es gibt manche, ich würde mal so sagen, habe ich leider auch erlebt, da geht die Errettung nach unten. Und eigentlich, wenn du ihn siehst, dann denkst du, da ist gar nichts passiert. Wir treffen manchmal auf Menschen, die haben irgendwann mal sich zum Herrn gewendet und haben wieder vergessen, dass sie sich zum Herrn gewendet haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also am Anfang stand ich da immer wieder in der Gefahr, alles wieder zu vergessen. Ich war so glücklich, ich habe den Herrn, ich bin gerettet. Aber mit jedem Tag, der von diesem bestimmten Tag aus verging, wurde es ein bisschen weniger freudig. Und irgendwie habe ich mich dieser Nulllinie wieder genähert. Ja. Und dann ist aber was passiert, lob den Herrn, dann bin ich wieder in Gemeinschaft gekommen. Und weil ich wieder in Gemeinschaft gekommen bin, ist das Leben wieder hochgegangen. Ja. Und das ist eigentlich das Ziel heute Morgen. Das Ziel ist, dass das Leben, wie verläuft ein Leben normalerweise? Wie verläuft Leben in Vermehrung? Wie verläuft es normal? Wenn es ideal läuft, nach der E-Funktion. Leben verläuft normalerweise nach der E-Funktion. Das ist die E-Funktion. Am Anfang nicht so viel und dann gradierend. Aber das ist ideal. Wenn nichts stört, wenn nichts hindert, dann geht das Leben nach oben. Und das ist auch unsere Vorstellung, mindestens was meine Vorstellung nach der Errettung. Nach der Errettung habe ich gedacht, das Leben geht jetzt wie die E-Funktion. Also am Anfang ist noch nicht ganz so viel Christus in mir, aber wartet mal in 3-4 Jahren, da ist so viel Christus. Aber die Erfahrung war doch nicht, weil es gab Hindernisse, die ganze Sache deutlich abgeschwächt haben. Okay. Und das ist eigentlich das, was ich heute Morgen drüber reden will mit euch. Wir brauchen Elemente, wir brauchen Dinge, die uns helfen, immer wieder in die Schwierigkeiten zu überwinden. Das heißt, wir brauchen immer wieder eine Erfrischung, immer wieder eine Ausrichtung, immer wieder eine Errettung. Und wo kriegen wir die? Die kriegen wir beim Herrn und in der Gemeinschaft. Also in der Gemeinschaft. Einmal haben wir Gemeinschaft mit dem Herrn und einmal haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das ist auch das, was hier in den zwei Stellen, einmal im Korintherbrief und einmal im Epheserbrief, was hier das Anliegen von Paulus ist. Er zeigt uns nämlich, wenn wir jetzt in 1. Korinther 3 gehen, dort vergleicht er uns mit, da sagt er dann, so, da sagt er in nach Gottes Gnade, die mir, nee, weiter vorne, das sagt er, ich habe gepflanzt, das ist Vers 6, Apollos hat gegossen, aber Gott hat das Wachstum gegeben. Paulus zeigt uns, es geht ums Wachstum, um das, was wir da vorne sehen. Es geht darum, dass das Leben zunimmt. Das Leben muss wachsen. Pflanzen setzt man nicht irgendwo hin, man setzt einen Samen nicht in die Erde, damit er dort für immer bleibt, sondern er soll keimen, er soll wachsen und am Ende soll er sogar Frucht bringen. Das ist Gottes, das ist das Ziel von dem, der was anpflanzt. Er möchte Wachstum sehen, er möchte Vermehrung sehen. Und der Herr möchte, dass das Leben in uns wächst und das Leben soll auch in uns sich vermehren. Und wie wir hier sehen, schon allein in dieser Geschichte, er vergleicht sich ja mit Apollos hier. Er sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Aber Gott hat das Wachstum gegeben. Das heißt, dass wir wachsen, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Es hängt von Gott ab. Gott gibt das Wachstum. Aber es hängt auch davon ab, dass wir gegossen werden. Also, wenn immer wir Gemeinschaft haben, das ist wie ein Gießen. Es ist so wichtig, gegossen zu werden. Immer wieder brauchen wir eine Gemeinschaft. Wir haben ja das Lied, Gemeinschaft wird uns nie zu viel. Manchmal wird es uns zu viel. Und manchmal ist mir sogar zu viel und ich habe gar keine Lust, in die Versammlung zu gehen. Ich habe gar keine Lust, Gemeinschaft zu haben. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber so geht es mir ehrlich manchmal. Und dann muss ich aber feststellen, wenn ich aber dann doch Gemeinschaft habe, wenn ich dann doch zur Gemeinschaft komme, was passiert dann? Karl, was meinst du? Dann bin ich zufrieden, dann merke ich, ha, mir geht's gut. Ich habe was empfangen. Ich habe was genossen. Ich habe gegessen und getrunken, ja. Manchmal kommt der Appetit beim Essen. Hörst ja starken Hunger und fängst an und dann merkst du, oh, schmeckt gar nicht schlecht, ja. Und so ist es, ja. Der Gott gibt das Wachstum, aber es muss auch gegossen werden. Es muss gepflegt werden. Wenn wir uns nicht dem aussetzen, wie kann das Leben in uns wachsen? Okay. Und was ich auch schön finde, Paulus begleicht, zeigt es hier. Es geht nicht darum, wer pflanzt. Es geht nicht darum, wer gießt. Es geht darum, dass Gott das Wachstum gibt. Die Gemeinschaft hat nicht das Ziel, dass irgendjemand nachher der große Held ist, sondern das Ziel ist, dass alle empfangen haben. Das ist die Ausrichtung Gottes. Wenn wir eine Gemeinschaft haben, Gottes Wunsch ist, dass wir alle empfangen. Und ich muss euch sagen, ich hatte das letzte Mal wirklich beeindruckt. Es ist mir noch nie so aufgefallen, dass der treue Knecht beurteilt wird, ob er Speise gibt oder nicht. Weil es ist wirklich nicht wahr. Also normalerweise denken wir nicht so. Der treue Knecht ist der, der am meisten Umsatz gemacht hat, der am meisten rausgeholt hat aus den anderen Knechten. Ja? Wenn eine Firma gut läuft und der Umsatz stimmt, dann ist der Chef zufrieden. Doch nicht, dass es allen gut geht. Oder? Der Chef ist 4 Wochen in Urlaub und kommt und sagt, und geht's euch allen gut? Der schaut erstmal, wie die Zahlen sind. Oh, waren so und so viele Rezepte da, ist so und so viel Umsatz. Okay, es war gut. Und wenn dann nur zwischendurch einer krank war, okay, ist es trotzdem klar. So ist es normalerweise, ja. Aber Gott ist ausgerichtet, er will, dass es uns gut geht. Er will, dass wir Speise geben. Und diese Speise soll Wachstum hervorbringen. Und er vergleicht hier nicht nur den Acker mit Pflanzen, ja, sondern er spricht hier auch noch weiter vom Bauen. Er sagt dann in Vers 10, nach Gottes Gnade, die mir gegeben hat, habe ich als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt, ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Unser Christenleben ist nicht nur durch die Biologie zum Ausdruck gebracht, sondern auch durch das schwäbische Herz, Häuslebauer. Ja? Jeder baut doch gerne im Schwabenländle. Und Gott baut auch, nämlich er baut ein Haus. Und für dieses Haus braucht er lebendige Steine. Und da geht es nicht nur darum, dass die Steine irgendwo sind, sondern es geht darum, dass sie aufgebaut sind. Ja, du kannst die Anzahl der Steine, die du fürs Haus brauchst, auf einen Haufen schütten. Oder du kannst sie aufeinander aufsetzen. Mit Mörtel entsprechend verbinden. Einmal hast du ein Haus und das andere Mal hast du einen Haufen. Ja, was will Gott? Gott will das Wachstum. Gott will, dass diese Steine aufgebaut werden. Und hier hängt es wieder. Es geht immer darum, wie wir hier im Leben vorankommen, welche Kurve für uns, gültig ist, hängt davon ab, wie sehr wir uns dafür hingeben. Weil Gottes Wunsch ist in hohem Maßen ausgerichtet auf den Aufbau. Ja, diese Verse hier, die wir gelesen haben, sie zeigen, Gott ist nicht zufrieden, dass wir gerettet sind. Gott ist nicht glücklich, wenn das Leben im Babystadium stehen bleibt. Das Bild brauchen wir immer wieder, gell? Wir sehen es an den Kindern, die jetzt gerade nebenan spielen. Sie sind so süß. Also der Josia ist ja wirklich süß, muss man wirklich sagen. Also wirklich. Meine Frau ist die letzte Heimkommen und hat gesagt, der ist so süß, so knubbelig. Aber wenn er in 10 Jahren immer noch so da sitzt, dann findet vielleicht jemand, der reinkommt, süß und sagt, der ist schon mal so knubbelig. Aber dann sagt die Luba, du, der ist in 10 Jahren nicht gewachsen, ich kann es gar nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr sehen, ich will jetzt nur Lausbuh haben, der rumrennt und Fahrrad fährt und was weiß ich alles. Das Leben muss zunehmen. Und Gott will, dass das Leben wächst. Gott will, dass das Leben zunimmt. Und deswegen brauchen wir Gemeinschaft. Und deswegen hat uns Gott auch diesen Rahmen gegeben. Er hat die Gemeinde gegeben für vieles. Auch für das Leben, in erster Linie für das Leben. Dass das Leben wächst, dass das Leben zunimmt, dass wir aufgebaut werden. Und wie auf dem Acker oder auch hier auf dem Bau, gibt es auch mal Schwierigkeiten. Schade, dass die E-Funktion nicht so funktioniert. Ja, das ist nur, wenn nichts hindert, dann funktioniert es so. Aber das Leben ist schwierig, weil der Feind will es immer verhindern. Du kannst schön ausrechnen, jeder von uns bringt einen im Jahr zum Glauben und dann das nächste Jahr wieder jeder von uns und die auch den Herrn aufgenommen haben, bringt auch jemand zum Glauben. Wie lange es geht, bis die ganze Welt bekehrt ist. Das ist ganz schnell. Aber der Feind will es nicht. Der Feind kämpft dagegen. Wenn wir alle so klar sind, so klar sprechen, für den Herrn stehen, der Herr kann so viel tun. Aber der Feind will es nicht. Also steht er dagegen. Immer kämpft er gegen das, was Gottes Hauptwunsch ist. Und was mich immer wieder erfreut ist, Gott sagt, aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Egal wie er kämpft, er wird es schaffen. Aber wir müssen auch uns immer wieder ermutigen lassen. Wir müssen uns immer wieder ausrichten lassen. Und Herr Jesus, jetzt möchte ich noch ein bisschen über Epheser sprechen. Weil im Epheserbrief geht es ja auch nur um den Aufbau. Man könnte auch bei Korintherbrief aufhören. Aber ich finde, was hier im Epheserbrief noch schön rauskommt, lese ich 10, genau. Da heißt es nämlich auch, Vers 10, der hinuntergefahren ist, ist derselbe, der aufgefahren ist. Und dann heißt es 11, und er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Warum? Warum gibt es sie? Und das ist ein wichtiger Satz, sehr, sehr wichtig, damit die Heiligen zubereitet werden. Er gibt sie nicht, nur damit es den Heiligen gut geht. Sie sollen zubereitet werden. Zubereitet zu was? Zum Werk des Dienstes. Und was hat dieses Werk des Dienstes für einen Sinn? Zum Werk des Dienstes? Zum Aufbau des Leibes Christi. Das ist der Grund, warum Gott alle diese Diener gibt. Das sind nichts anderes wie Diener. Ein Prophet ist ein Diener. Er verkündigt das, was Gott zu ihm geredet hat, zu anderen. Aber er ist nur ein Diener. Er ist nur gekommen, um zu verkündigen. Er ist nichts wert, wenn Gott nicht zu ihm redet. Ein Prophet wird daran gemessen, ob Gott zu ihm redet. Und ob er das, was Gott zu ihm redet, weiterredet. Aber was ist das Ziel? Das Ziel ist der Aufbau. Und ein Evangelist ist auch nicht nur da, damit das Evangelium gepredigt wird. Auch hier ist das Ziel am Ende der Aufbau. Der Herr möchte am Ende alles zum Aufbau hin führen. Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Und darum sagt er dann in Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit festhalten. Das soll eigentlich heute nur mal eine Ausrichtung in diese Richtung sein. Wir werden noch viel mehr darüber Gemeinschaft haben, was es bedeutet und wie wir noch besser vorangehen können. Gell? Lasst uns aber die Wahrheit festhalten. Die Wahrheit festhalten ist nicht, dass es ein großer Prophet gibt, ein großer Apostel oder Evangelist, sondern die Wahrheit ist, der Herr will aufbauen. Und du kannst dich auf vieles ausrichten, ja. Du kannst dich auf vieles, kann dein, ich sage mal, dein Steckenpferd sein. Aber der Herr richtet sich aus auf den Aufbau. Er möchte, dass das Leben wächst. Und er möchte auch nicht, dass nur das Leben von einem wächst. Ja? Interessanterweise,
nur so ein kleiner Ausflug in die Biologie.
Man hat früher immer gedacht, so Bakterien, das sind so, jeder lebt für sich. Das hat man festgestellt, obwohl sie scheinbar jeder für sich leben, tun sie in bestimmten Situationen sich zusammen. Und sogar ist bereit, einer für den anderen zu sterben. Und dann machen sie Sachen, das ist unglaublich. Dann überwinden sie jedes Antibiotikum. Dann überwinden sie Schranken, die kannst du nicht überwinden als Einzelner. Aber gemeinsam brechen sie wohl durch. Leider oft zum Nachteil für uns. Aber ich will nur zeigen, wie Einheit selbst bei ihnen so eine Stärkung ist. Gell? So ein einzelnes, mini kleines Lebewesen. In der Einheit sind sie so stark. Und wie viel mehr, die wir zur Einheit berufen sind, ja, die wir sogar zur Einheit gebracht sind. Wir sind nicht nur ins Leben gekommen, wir sind sogar zur Einheit gebracht. Die Einheit ist schon in uns drin. Wir sind schon eins gemacht. Es geht nur darum, das zu ergreifen, auf dieser Basis voranzugehen. Lasst uns aber die Wahrheit festhalten, und zwar in der Liebe. Ohne die Liebe ist alles nichts, gell? Und wirklich dieser Vers, am Anfang und am Ende geht es immer wieder um die Liebe. Die Liebe baut auf. Die Liebe ist das Maß. Wenn der Evangelist keine Liebe hat, dann ist Gott auch nicht zufrieden. Egal wie viel er predigt. Wenn der Hirte keine Liebe hat für seine Schafe, dann fehlt was. Wenn der Apostel nur sieht, ich bin ein Apostel, aber keine Liebe hat, dann ist es nichts.
Amen.
Ja, aus welchem der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jedes Gelenk der Darreichung. Es ist so gut, wenn es viele Gelenke der Darreichung gibt. Dann kann auch gebaut werden. Amen.